Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Ich freue mich heute ganz besonders über eine ganz tolle Gästin in meinem Podcast. Und zwar ist das die liebe Charlotte Weise. Charlotte wohnt in Spanien schon seit einiger Zeit, hat auch ein kleines Kind und einen Partner und kann uns einiges über das Thema Elternschaft, Babyzeit, Babyschlaf sagen und ist deswegen meine auserwählte Expertin. Hallo Charlotte.
Hallo, ich freue mich riesig, Katharina. Danke für die Einladung.
Ja, super cool, dass du dabei bist. Wahrscheinlich kennen dich auch ganz viele, die jetzt hier zuhören, aber vielleicht magst du ja ganz trotzdem mal kurz was über dich erzählen, damit wir einfach einen kleinen Einblick haben.
Ja, also ich bin jetzt 31 grad geworden. Mein Sohn wird nächsten Monat 2. Er war ein Frühchen, also ist 2 Monate zu früh gekommen, ist in Barcelona geboren. Wir leben jetzt seit über 4 Jahren nämlich in Spanien, haben noch einen Hund und haben jetzt gerade ein Haus gekauft und sind deswegen die meiste Zeit hier in Spanien. Und ja, bei mir war der ganze Anfang dementsprechend nicht so leicht und nicht so ein schöner Start, weil er eben Frühchen war, wir sehr viel im Krankenhaus waren. Und als wir zu Hause angekommen sind, war es natürlich auch dementsprechend schwierig, erstmal in diese Mutterrolle reinzukommen, weil er davor ja immer an Geräten war und alles mit Überwachung lief und ja, es einfach eine sehr stressige und emotionale Zeit war. Deswegen ist bei mir, glaube ich, das Thema Schlaf noch zusätzlich so ein Ding gewesen, was bei anderen vielleicht so das Hauptmanko am Anfang ist, was einen ganz schön schlaucht. Und genau, finde es da immer total inspirierend, deinen Account anzugucken und ja, einfach die Bestätigung auch zu finden, dass ich es intuitiv genauso mache und eben nicht mein Kind schreien lasse oder so. Deswegen an der Stelle vielen Dank für deine Arbeit täglich.
Dankeschön. Ja, ihr seid ja dann sehr, so in die Elternschaft zu starten, ist ja schon eine Extremsituation. Ja. Hattest du das Gefühl, dass du da in Spanien auch gut aufgefangen wurdest, medizinisch?
Definitiv. Also die Klinik war wirklich die beste, die zählt auch zu einer der besten Kliniken Europas oder auch weltweit, wird immer wieder empfohlen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, da sind auch ganz viele Kinder mit Krebs und anderen schweren Krankheiten, weil die sich dort einfach sehr, sehr gut auskennen. Das ist eine ganz moderne Klinik, auch alle Ärztinnen und Ärzte waren super nett, kompetent und wir haben uns da total gut aufgehoben gefühlt. Natürlich war die Sprache manchmal bei so medizinischen Sachen jetzt nicht so einfach, aber manche konnten dann auch Englisch und da hat man einen ganz guten Mix gefunden. Das Einzige war halt, dass man einfach so nach Corona oder während Corona durfte ja die Hebamme dann nicht dabei sein. Das war natürlich super schwierig oder schade, weil eigentlich hatte ich mich darauf eingestellt, dass ich erstmal gemütlich zu Hause bin mit der Hebamme, wenn die Geburt losgeht und man auch dann weiter halt sie zur Begleitung hat. Und dann war ich quasi so den Ärzten und Ärztinnen ausgesetzt, dass ich denen komplett vertrauen muss, kannte die Klinik ja eigentlich gar nicht. Und habe einfach drauf vertrauen müssen, dass jetzt alles so gut wird und wusste gar nicht so richtig, was kommt da jetzt alles so auf mich zu. Ich hatte eine Bekannte, die hatte 2 Wochen vor mir das Gleiche erlebt, auch ein Frühchen, auch eine Deutsche, die auch genau da in der Klinik dann ein Kind bekommen hat. Deswegen hatte ich so ein bisschen natürlich so einen Eindruck, sie konnte mir auch ein bisschen was sagen, aber das selber zu erleben ist natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn man dann im Krankenhaus ist. Und ich wollte halt eine super natürliche Geburt und hatte am Ende 5 PDAs, war total zugedrückt während der Geburt und war danach natürlich auch erstmal super schlapp und es ging halt auch 35 Stunden alles und dann konnte ich auch nicht mein Kind behalten, sondern es wurde natürlich erstmal in so ein Frühchenkasten, in so ein Bett gelegt und gewärmt und untersucht und zig Kabel dran und konnte dann erst nach mehreren Stunden zu ihm und ja, es war schon echt kein leichter Start.
Das ist eine bewegte Zeit, oder? Ja, aber ich finde, total. Das hast du so krass kämpferisch gemacht. Also auch, dass du so komplett auch immer für dein Kind da bist, egal. Also ich habe das Gefühl, du hast da eine super gute Intuition, so mein Empfinden. Aber dass du da auch irgendwie so diesen Weg gegangen bist, egal was da vielleicht andere gesagt haben, ne? Das finde ich bei dir auch herausragend, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube, dass halt super viele, ja, so diese Kraft für sich selber auch so ein bisschen noch mehr behalten haben, und ich habe mich halt komplett aufgeopfert. Also alle haben mir auch gesagt, pass richtig doll auf dich auf, weil ich habe halt wirklich nicht mehr geschlafen. Ich musste ja alle 3 Stunden abpumpen, damit die Brüste angeregt sind, damit das Stillen richtig klappt, weil man macht dann ja immer diese Känguru-Methode, dass das Baby stundenlang auf einem liegt, auf dem nackten Oberkörper, und ja, man liegt dann einfach den ganzen Tag da, aber man kann ja trotzdem nicht richtig schlafen, weil das Baby auf einem liegt und an Geräten angeschlossen ist und es immer wieder lospiept. Also dieses Piepen war auch so ein großer Stressfaktor einfach für uns alle, und ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich muss so viel pumpen und stillen und weiß ich, dass halt irgendwann kaum noch Elan oder Kraft für mich da war. Ich war einfach so emotional durch auch diesen krassen Schlafmangel schon am Anfang, weil man sagt ja eigentlich, am Anfang schlafen die Babys ganz viel, aber ich musste ihn ja immer wecken und alle 3 Stunden wickeln, stillen, abpumpen, Flasche geben, und ja, irgendwie war da schon so ein krasser Rhythmus drin, dass man gar nicht in dieses entspannte Wochenbett oder so reinkam, um runterzukommen nach der Geburt, sondern man war die ganze Zeit nur in Vollaction, und auch dann zu Hause konnte ich mich gar nicht entspannen. Deswegen habe ich dann auch eine Gesprächstherapie gemacht, eine Körpertherapie, und ja, habe dann erstmal wieder lernen müssen, auch so ein bisschen mehr auf mich zu achten. Und es war halt gar nicht einfach, weil ich ein sehr gefühlsstarkes Kind hatte, wenn man das, also ich weiß ja nicht, es gibt mehrere Wörter dafür, vielleicht sagt man auch gar nicht mehr gefühlsstark, da kennst du dich ja besser aus. Aber zu mir wurde halt immer gesagt, boah, das Kind braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und lässt sich überhaupt nicht ablegen und nimmt keine Flasche, und nur Mama und alle anderen, mit anderen klappt es nicht. Und das war natürlich für mich super schwierig, da einen Weg zu finden, beziehungsweise ist es auch immer noch, dass ich die Nummer 1 bin und wahrscheinlich auch erstmal bleibe und da immer so ein bisschen versuchen muss, auch mal eine Minute durchzuatmen und zu lernen, hier, es gibt auch noch mich und nicht nur das Kind. Und klar, ich musste mein komplettes Leben umkrempeln, weil es eben kein Kind ist, was man beim Yoga daneben stellt und es guckt einfach zu und schläft ein, sondern ich musste immer alles aktiv machen, damit das Kind nicht nörgelt, nicht weint und nicht schreit. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen im Prozess. Er ist jetzt fast 2 und geht jetzt auf einmal in den Kindergarten. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal lernen, ja, zu verstehen, jetzt habe ich mal wieder Zeit für mich, so ein paar Stunden, und da nicht immer nur arbeiten, sondern auch mal durchatmen, weil die 2 Jahre oder auch 2,5 Jahre, die Schwangerschaft war auch nicht einfach, mal zu lernen, ein bisschen wieder auf mich zu achten
Das
und zu
kann ich gut
entspannen.
nachvollziehen.
Ja.
Hast du denn das ganze Wissen für dich, so um, ja, wie gehe ich mit einem Baby um und was macht's mit dem Schlaf? Hast du das schon in Spanien erhalten oder hast du dich da international informiert? Eher so.
Also ich habe mehrere Bücher gelesen, ich weiß jetzt aber nicht die Titel,
Nicht stimmt.
und habe mich natürlich auf deinem Account und auf anderen Accounts so ein bisschen inspirieren lassen, mit anderen Müttern ausgetauscht. Ich habe es dann nur immer mehr mitgekriegt, dass alle um mich rum abgestillt haben und ich still halt immer noch, und dann hat mich das immer wieder unter Druck gesetzt, so, oh, verbessert das den Schlaf, weil da gibt es ja auch so verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, die Kinder schlafen direkt besser, die anderen sagen, Gott, jetzt ist es die Vollkatastrophe, jetzt will das Kind immer nachts spielen, weil es das Melatonin aus der Muttermilch nicht mehr hat. Und ich habe dann 2-mal dieses nach Gordon gemacht, dieses sanfte Abstillen, und es hat auch eigentlich ganz gut immer funktioniert, aber dann kamen wieder Zähne oder eine Erkältung und dann ist es halt wieder eingebrochen zu jede halbe Stunde Nuckeln und ganz schlimmen
Okay.
Nächten. Und deswegen bin ich gerade tagsüber und nachts immer noch sehr viel am Stillen. Und ich hätte wirklich das niemals gedacht, dass ich nachts, wenn er fast 2 ist, immer noch so schlecht schlafe. Also ich glaube, das längste Durchschlafen bei mir war halt mal so 4, 5 Stunden am Stück. Und das ist vielleicht 2, 3 Mal vorgekommen in den 2 Jahren. Das ist schon
Das macht was mit
schlauend.
einem, auf jeden
Ja, vor
Fall.
allem, wenn man dann noch arbeiten muss und sich selbst motivieren
Ja, du
und
bist
ja.
ja auch als selbstständige Person auch in der Verpflichtung, irgendwie für dich zu
Genau.
sorgen. Das ist nochmal was anderes.
Ja.
Du hast gesagt, alle um dich herum haben abgestillt.
Ja.
Meinst du jetzt auch insbesondere Spanierinnen oder?
Auch, ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich in so einer Bubble hier bin. Also wir wohnen am Strand, auf dem Land, so 60 Kilometer von Barcelona. Und hier sind sehr, sehr viele alternative Leute, die auch schon sehr bindungsorientiert ihre Kinder erziehen und sehr darauf achten, dass es den Kindern gut geht und jetzt nicht irgendwie die Kinder unbedingt schreien lassen, damit sie schlafen. Das habe ich auf jeden Fall so mitbekommen. Natürlich weiß man jetzt nie, was dann zu Hause so abläuft. Also wenn man dann bei den Nachbarn hört, wie doll die Kinder stundenlang schreien und da wird nichts gemacht, das gibt's halt in jedem Land und bei jeder Familie wahrscheinlich mal. Man weiß ja nie, was da vorgefallen ist. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, hier stillen die Frauen in unserer Bubble schon länger als die ich so in Deutschland so mitgekriegt habe. Also es haben sehr, sehr viele so bis anderthalb oder auch zwei gestillt. Ich kenne aber auch einige, die habe ich jetzt hier kennengelernt, die so bis vier, viereinhalb, drei so ganz unterschiedlich gestillt cool. haben. Ich glaube, das ist auch wie in Deutschland halt in diesem Bubble ist einfach so oder typbedingt natürlich auch. Wenn du nach 4 Monaten wieder arbeiten musst, was hier in Spanien ja so ist, hier ist ja nur die Elternzeit oder die Mutterzeit, die sie frei hat, 4 Monate, das ist natürlich eine sehr kurze Zeit und dann geben die alle ihre Kinder schon in so eine Krippe. Und in Barcelona ist zum Beispiel so, die Freundin von meiner Freundin, die hat das Kind nach 4 Monaten dort abgeben müssen, weil sie arbeiten musste und da durfte sie noch nicht mal mit rein, hat einfach nur das Kind an der Tür abgegeben, wusste nicht, wie es da drin aussieht und da drin schreien, die Kinder liegen einfach nur in ihren Betten und so und ich finde es so schlimm, wie dieses System einfach teilweise ist und es ist ja auch in Frankreich so und in Deutschland geht ja auch so ein bisschen der Trend dahin, so alles familienunfreundlicher und am besten muss man noch mehr arbeiten, damit man sich das Leben überhaupt nur noch leisten kann, weil alles so teuer wird. Also ich finde es so schlimm für die Kinder und habe da einfach versucht, meine Privilegien, dass ich von zu Hause arbeite und so eben für mein Kind dann das Beste geben zu können. Aber ich kann es natürlich auch total verstehen, wenn man früher abstillen muss und früher das Kind abgeben muss, weil man eben Geld verdienen muss, um über die Runden zu kommen. Es gibt ja auch viele Alleinerziehende, die echt 3 Jobs haben, um das zu wuppen. Wie sollen die dann das Kind noch bis 5 stillen und immer nachts nicht schlafen können? Da muss man halt irgendwie auch eine Mitte finden und ja, ganz schwierig dann natürlich nicht zu verurteilen und zu denken, oh, man wünscht einfach allen Kindern das Beste, den besten Start ins Leben, damit keine Traumata entstehen, damit sie einen guten Start haben, aber es ist eben ganz oft nicht möglich und das mit anzusehen, finde ich schon sehr, sehr schwierig, ist ja bestimmt für dich auch immer, jeden Tag aufs Neue, was dir Leute schicken, wie manche Leute das machen, ist schon
braucht ja, man schwierig. Hartes Fell, ja.
Ja.
Aber wenn ich es richtig verstehe, also es wird schon länger in Spanien gestillt.
Habe ich schon das Gefühl. Auch aber natürlich auch wieder so Kreise halt. Ne?
Okay, also glaubst du jetzt in so einer anderen, also jetzt eine Familie, die nicht in deiner Bubble wäre, die jetzt ihr Kind vielleicht dann wirklich mit 4 Monaten in die Krippe bringt, glaubst du, die würden dann wahrscheinlich abstillen? Oder?
Ja, also ich habe viele mitbekommen, die halt auch Milchpulver halt von Anfang an dann geben, um das eben schnell machen zu können mit den 4 Monaten dann abgeben an Oma und Opa oder Krippe. Mhm. Ich habe aber auch viele mitbekommen, die dann halt echt noch abpumpen und dann halt zur Arbeit gehen oder wo der Mann dann zu Hause bleibt, weil der von zu Hause arbeiten kann. Da weiß ich halt immer nicht, wie das Kind das mitmachen kann, weil bei uns wäre das niemals gegangen. Also ich krieg's immer wieder mit, dass welche ihr Kind mit in die Uni nehmen, einfach mit beim Homeoffice daneben schlafen lassen, das Kind alleine daneben spielt. Das würde bei uns niemals gehen.
Bei uns
ist jetzt Kindergarten wirklich ein absoluter Gamechanger, dass er da gerne hingeht und schöne Sachen erlebt. Die machen heute zum Beispiel wieder ein Konzert mit so einer Sängerin und mein Sohn liebt halt so sehr Musik und tanzt dann da wie der Wildeste. Also die sagen immer, der ist da so fröhlich und lacht und klatscht und tanzt und das kann ich ihm ja zu Hause gar nicht bieten, dass ich da immer so ein Programm mache mit anderen Kindern und so viele Bobbycars, wie die da haben, was weiß ich. Also er findet es richtig toll und ich merke auch richtig, dass ich eben zu Hause jetzt auch ganz anders Sachen wieder schaffe. Ne? Davor hat man immer gearbeitet, innerhalb von einer Stunde, in der Zeit hat mein Freund ihn genommen und dann war quasi keine Zeit mehr für Arbeiten, immer nur so zwischendrin und man will ja auch nicht so viel am Handy sein. Wenn man von Social Media lebt, muss man ja einfach auch viele Nachrichten beantworten und das muss ich dann immer so zwischendrin machen und jetzt kann ich halt einfach mal das in Ruhe machen und ist schon
ganz anderes Leben.
Ganz anderes. Ja.
Aber würdest du auch sagen, dass man in Spanien auch in der Öffentlichkeit stillen könnte?
Ja, machen hier super.
Also
viel.
Das ist wirklich kein Problem, ja, da guckt und ein älteres Kind auch, nicht. Da guckt auch keiner. Ja. Okay, krass. In Deutschland sehe ich das nicht so locker.
Ja, also hier am Strand und so an der Promenade. Ich sehe so viele Kinder, die da immer noch trinken und auch immer einfach die Kleider hochziehen oder runter. Und beim Bikini, wenn, also hier ist ja immer sehr, sehr viel warm, da tragen die Leute natürlich viel weniger Stoff. Und dann gehen die Kinder halt immer automatisch an die Brüste. Und ja, ich finde das total schön, wenn das so kein Tabuthema ist, sondern es einfach so dazugehört zur Familie. Aber es ist hier natürlich auch familiärer wie in Italien und Frankreich auch. Es sind größere Familien, die Kinder essen erst um 22 Uhr, wo in Deutschland die Leute sagen würden, was, dein Kind ist noch nicht im Bett. Da kochen die dann erst und Kinder spielen noch draußen. Und wir waren jetzt auch vorgestern beim St. Marti-Fest und das fing halt um 19 Uhr an. Da ist eigentlich mein Sohn schon Richtung Bett unterwegs. Und da waren noch alle Kinder hellwach, weil die halt alle erst um 9, halb 10, 10, 11 ins Bett gehen. Ja, ist alles halt so ein bisschen anders.
Verschoben.
Also ist schon sehr, ja, verschoben, aber auch, dass die Kinder einfach bei allem dabei sind. Es ist halt nicht so ein Thema, die Kinder sind so ein Außenthema, und Kinder sind halt irgendwie auch mal Thema, also ich kann es schwierig beschreiben, was ich gerade meine, sondern die Kinder sind einfach bei allem dabei, die hampeln überall rum und es ist halt laut, auch in der Bahn und die Nachbarkinder schreien rum und so, und das ist halt ein anderes Temperament und auch ein anderes Umgehen. Alle lieben die Kinder, unser Sohn wird auch immer, weil er ist blond, er fällt hier natürlich total auf, alle sagen immer, que guapo, und also halt wie hübsch er ist und wollen ihn anfassen. Und ja, alle Kinder werden immer die ganze Zeit nur so, ja, angeguckt, angesprochen, und ist ganz anders. Also
sehr kinderfreundliches Land irgendwo auch.
Ja, okay. Also auf der anderen Seite natürlich mit diesen 4 Monate, dass man dann nicht mehr weiter bezahlt wird, das ist natürlich nicht so kinderfreundlich, ne? Mhm. Aber sonst ja. Oder halt auch weniger Geld. Also man kriegt hier 100 Euro Steuererlass, wenn man ein Kind hat als Frau pro Monat. Und in Deutschland kriegt man ja, glaube ich, 180 Euro pro Monat Kindergeld.
Ich glaube ungefähr. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr geguckt. Ja. Das ist, man nimmt es irgendwie so hin und man guckt gar nicht mehr rauf. Aber ich glaube, man hat ab dem dritten Kind auch noch, oder?
Mehr.
Ja, genau.
Ja, da kriegt man mehr.
Aber ich weiß mal gar nicht, ob das so viel besser ist bei uns. Weil man muss es ja am Ende steuerlich erstmal alles nachvollziehen, am Ende des Jahres, was für eine Begünstigung hat man auf welchem Posten.
Ja.
Deswegen weiß ich immer gar nicht, ob wir es jetzt in Deutschland so gut haben, sozusagen. Aber natürlich besser als nichts, aber es reicht eh nicht aus, um...
Ja. Ja, die Städte sind ja auch alle so unterschiedlich, ne? Also ich glaube, in Berlin ist ja dann Kita umsonst und in Hamburg gibt es dann irgendwie einen Gutschein und dann zahlt man ein bisschen was drauf. Hier ist es so, die staatlichen Kitas sind alle kostenlos. Wenn man aber noch Essen und Schlafen dazu will, dass die halt länger da sind, dann kostet das was, also so um die 150 Euro. Und kriegen aber alle Materialien und so halt auch noch so umsonst. Und es ist auch bei den, was war das andere, was ich sagen wollte?
Nicht schlimm.
Ja, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber es fällt mir jetzt nicht ein.
Ja, ich denke, wir schlafen beide nicht viel. Das ist okay, wenn man was vergisst. Aber ja, also es scheint mir doch eine sehr kinderfreundliche, also es scheint schon sehr kinderfreundlich bei euch zu sein. Wenn ihr sagt, ihr seid, die Kinder sind abends länger wach oder die sind immer eigentlich mit dabei, müssen die dann morgens auch früh raus? Weil
genau, das ist ja auch alles eine Stunde später. Also Kindergarten geht hier um 9 los. Und Schule geht um 9 los, das heißt, es ist alles eine Stunde später.
Aber arbeiten die Eltern auch erst später? Weil in Deutschland wäre das ja gar nicht möglich, weil manche müssen ja früh raus oder haben Schichtarbeit. Dann denke ich mir immer, ja, wie macht man das?
Ist super unterschiedlich.
Okay.
Es gibt auch eine Gruppe, da kann man das Kind früher abgeben, aber da sind ganz wenig Kinder nur drin. Also ich glaube, die meisten haben dann auch wirklich spätere Zeiten. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich noch sagen wollte.
Ja.
Ich kenne keine spanische Familie, die ihr Kind auf Social Media nicht zeigen. Das ist hier komplett anders. Also hier sind Kinder immer zu sehen bei allem. Sie sind dabei wie ein Erwachsener in der Gesellschaft. Es wird nichts verborgen. Kinder sind nichts außen irgendwo am Rand, sondern wirklich immer dabei. Auch alle Fotos und Videos, die bei uns jeden Monat im Kindergarten gemacht werden, werden bei YouTube hochgeladen. Es hängt am Rathaus ein Bild von der aktuellen Gruppe von den Kindern. Überall Hängbilder. So. Und auch bei Social Media zeigt jeder seine Kinder, auch vor allem in der alternativen Szene, wie sie nackig am Strand sind, von hinten, wo man jetzt nichts doll sieht.
Okay.
Einfach so ästhetisch
Einfach ja, anders.
Also das ist einfach komplett anders, dass man eben auch so Bernsteinketten sieht man hier super viel noch, ist ja in Deutschland auch total verboten. Hier werden auch die Kinder einfach in die Buggies mit dem Bauch nach vorne reingelegt, obwohl sie am Anfang noch so eine ganz, ja, sollen sie ja so eine spezielle Schale haben. Also alles, was in Deutschland gefühlt mir immer bei Social Media sofort geschrieben wird von deutschen Followerinnen, oh mein Gott, das kannst du nicht so machen und das Kind muss sofort Helm tragen. Das ist hier alles ganz anders noch. Also nicht jetzt wie in Thailand, dass da 5 Kinder gleichzeitig mit auf dem Roller sind, alle ohne Helm oder so, aber so ein bisschen so ein Mittelding. Also es wird alles nicht ganz so ernst genommen, beziehungsweise ein bisschen mehr vielleicht noch wie früher bei mir. Ich durfte als Kind immer stundenlang einfach im Wald sein. Und heutzutage würde man das keinem Kind mehr erlauben, glaube ich.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Deutschen immer so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger, ja. Also das meine ich jetzt auch ja. gar nicht böse gegen uns, okay. aber ich kriege ja auch von ja. den Deutschen Nachrichten und ich habe manchmal auch das Gefühl, krass, deswegen kann man fast gar nichts zeigen. Ja. Auch von einem ja. selber, egal, wenn man jetzt irgendwie ja. nur Weintrauben auf dem Kinderteller hat, kommen 100 pro ja. 1000 böse Nachrichten, warum ich die nicht kleiner schneide. Oder egal, ja. es fragt keiner, wie alt ist dein Kind und wie oft hat es das schon gegessen, sondern eher, wie kannst du nur? Ja, ja. Und es ist, cool. ja,
ich krieg,
ist halt
ich krieg das auch gerade hier zum Essen viel, wenn ich dann bei Social Media zeige, Mats isst irgendwie, keine Ahnung, was Süßes mit oder so. Das ist hier halt ganz normal, die gehen halt morgens zum Bäcker. Es gibt hier keine Körnerbrötchen, es gibt hier halt nur Weißmehl, Baguettes und Brötchen oder auch keine Brötchen. Dann gibt's halt Schokocroissant und noch so ganz viele andere süße Sachen und das essen die halt dann auch morgens. Oder die gucken halt auch mal ein Video, Doku über Fische in der Kita und essen dazu so ein süßes Gebäck mit total viel Zucker und Mandeln drin und so. Es ist ja halt alles ein bisschen anders.
Und vermutlich ja. haben die Kinder eigentlich eine coole Erinnerung dran später.
Glaube ich.
Also ich glaube, das prägt sich so ein, wenn man was Tolles gucken kann und was Leckeres isst. Ja, also ich kenne mich jetzt mit Spanien nicht so gut aus wie du, eher mit Portugal, aber da gibt es jetzt auch eher so Süßkram. Und wenn man da morgens ja. was Salzigeres
essen...
Sehr ähnlich. Ja, da gibt es dann irgendwie nur so ein Toast mit Käse.
Marmelade und so.
Ja, Toast, genau. Käse. Aber bei euch gibt es ja auch dieses mit dem Tomaten drauf gerieben.
Ja, Pfannkorn-Tomaten.
Ja, das klingt, sieht auch immer lecker aus bei dir. Also du hast ja auf jeden Fall ziemlich viele unterschiedliche Einblicke jetzt auch schon erwähnt. Was findest du denn jetzt besonders gut in Spanien? Und was würdest du sagen, das stört mich teilweise sogar?
Ja, das mit den 4 Monaten, dass man das Kind abgeben muss, finde ich natürlich total schlimm für die Mütter, für die Kinder, für das komplette System, weil diese Grundbausteine, diese ersten 2 Jahre, die so entscheidend sind für das ganze Leben, halt meiner Meinung nach von der Politik besser geregelt sein müssten, dass man eben länger zusammen sein kann, dass das alles familienfreundlicher ist und ja, mich stört es natürlich auch, dass super viele einfach Milchpulver geben müssen und nicht die Muttermilch geben können mit den ganzen Antikörpern und so, weil sie eben dann wieder zur Arbeit müssen. Sowas finde ich natürlich auch super traurig. Und was ich natürlich total schön finde, ist, dass die Kinder hier so frei irgendwie aufwachsen, die bei uns hier alle wohnen. Die sind so viel am Strand. Teilweise sind die echt so 6 Stunden am Tag draußen. Es scheint immer die Sonne. Dadurch sind sie weniger krank. Wir haben viel, viel weniger. Also mein Sohn hat sich noch gar nicht angesteckt im Kindergarten. Wir haben Anfang September angefangen mit Kita-Eingewöhnung und alle meinten, der erste Monat wird so schlimm. Ihr seid nur zu Hause und er wird überhaupt nicht in den Kindergarten mehr gehen am Anfang. Und er hatte einfach noch nichts und cool. Ja, sowas finde ich natürlich total praktisch mit dem Wetter. Und die Leute sind so nett und so kinderfreundlich. Das liebe ich total hier an Spanien. Auch in der Bahn, überall sind die so, oh, wollt ihr euch hinsetzen mit dem Kind? Und grinsen ihn an und sprechen mit ihm und so. Also ich finde, das ist schon ganz anders. Also als wir jetzt in Hamburg waren für 2 Monate, klar, Hamburg ist jetzt auch nochmal Norden, ist jetzt nicht München oder so, wo man sagt, die Leute sind offener. Aber wir haben
sind
ja auch
Sie das?
Gelebt. Ja, weiß man halt nicht. Sagt man so, dass man da schneller Freunde findet in München oder im Süden als im Norden, weil die Leute erst verschlossen sind. Aber das sind ja auch immer alles nur so Klischees.
Also da kann ich nur sagen, als in Süddeutschland Lebende, die eigentlich aus Berlin auch kommt, dass ich komme ja nicht aus Berlin, aber ich bin auch nach Süddeutschland gezogen und ich finde es mega schwer hier. Also die sind zwar viel netter als die Berliner, sorry Berlin, also nicht so ruppig, aber die sind sehr, sie bleiben unter sich und hatten schon immer ihren Freundeskreis und haben auch Familien und auch so, also es ist super schwierig, hier Freunde zu finden, ja.
Aber ja, gut. Also in Hamburg war es jetzt auf jeden Fall so, dass ich mich irgendwie immer so, keine Ahnung, so komisch gefühlt habe. Ich bin auf den Spielplatz gekommen und habe allen Hallo gesagt. Und es hat vielleicht eine Mutter auch Hallo gesagt. Und alle waren da so, klar, es war jetzt auch ein schicki Stadtteil, alle waren so mit ihren schicken Kleidern, saßen sie da und die Kinder durften sich schmutzig machen, aber gefühlt auch nicht so gerne. Also es ist halt natürlich auch so eine Ecke, Eppendorf oder Winterhude oder so in Hamburg, wo es nochmal ein anderer Schlag ist, vielleicht als jetzt Eimsbüttel oder so, aber ich habe mich da total oft so ganz komisch gefühlt, als ob ich jetzt das Falsche anhab und deswegen sagt mir keiner Hallo oder echt? Ich bin zu freundlich oder ist das jetzt uncool, Hallo zu sagen? Also
bist du echt auf dem Spielplatz und hast jedem Hallo gesagt?
Ja, ich bin, cool. Ich bin da halt hin und hab Hallo gesagt und hab die angelacht und das habe ich auch immer auf Modelcastings und so gemacht und das weiß ich schon, dass es in Hamburg ein bisschen oder in Deutschland halt nicht so ist mit diesem, vielleicht eher auf dem Dorf so, da habe ich das Gefühl, da grüßen sich alle und da sind alle freundlich, in der Stadt ist man so ein bisschen verhalten, also muss ich erstmal gucken, wer das ist, ob die cool genug ist. Ja, und so habe ich mich echt, also den Kontrast fand ich schon krass zu diesem Sommer, weil ich jetzt einfach 4 Jahre in Spanien bin, ich komme an den Strand, setze mich einfach bei anderen Familien dazu, man lernt so schnell Leute kennen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit über 60 Familien, die alle hier leben, alle international, mit super vielen Kindern, alle wow. sind total cool drauf. Die meisten sind Veggie und so. Und ja, dann bin ich nach Hamburg halt auf diese Spielplätze gegangen, habe mich überall überhaupt nicht wohl gefühlt und meinte nur, boah, das ist ja so der krasse Kontrast. Also waren immer wieder natürlich Nette dabei, die man dann kennengelernt hat, aber so dieser Grundeindruck war schon sehr kalt. Also,
puh, es ist ja... Also ich glaube, in Deutschland ist es, also ich würde jetzt auch auf dem Land behaupten, ich kann nicht auf den Spielplatz gehen und grüßen. Und selbst, also einfach Süddeutschland. Und selbst wenn ich grüße, vielleicht sagen sie kurz irritiert Hallo, aber sie würden niemals mit mir ins Gespräch gehen. Ich bin ja nicht von hier. Ich bin ja, gute Frage.
Man bleibt halt unter sich. Es ist voll cool, sich zu unterhalten, dass die Kinder, in Spanien fragt man immer, wie alt ist denn das Kind? Wie heißt es denn? Also die erste Frage ist immer, wie heißt das Kind? Mhm. Das würde man in Deutschland ja auch nicht fragen. In Deutschland würde man vielleicht als erstes sagen, wie alt ist denn dein Kind? Mhm. Aber hier ist es immer direkt, wie heißt das Kind? Es ist gar nicht so interessant, wie alt das Kind ist.
Es geht einfach so um, es hat doch irgendwie was damit zu tun, dass man einfach dieses Wesen wahrnimmt, ne? Wie ist dein Name? Ja, sowas Persönliches. Was bist du für ein Mensch? Ach, cool. Ja. Okay, also es scheint wirklich sehr, aber das würde mir auch ehrlich gesagt besser gefallen, dass ich gehe irgendwo hin und da ist gleich so ein Vibe und man ist nicht so einsam und
deswegen ziehen auch immer mehr hier hin, das ist auch gerade echt total,
es explodiert. Also,
ja, viele aus Barcelona und so ziehen auch raus und fühlen sich dann direkt hier wohl, weil hier halt einfach echt eine große Community ist, total viele Events. Jetzt ist auch kompletten Monat mit St. Martin super viele Events für Kinder von morgens bis abends und total schön.
Wahnsinn. Was ist denn bei euch, also du hast ja gesagt, es war eine ziemlich harte Zeit für euch und ihr seid echt krass reingekommen in die Elternschaft. Wie war das denn für deinen Freund?
Auch super schwierig. Okay. Vor allem auch Aufgaben zu übernehmen mit einem Kind, das davor immer an Geräten war und sich dann eigentlich nur bei Mama wohlfühlt und sofort losschreit, wenn er ihn genommen hat. Und dadurch hat er sich halt immer mehr zurückgezogen, hat dann nur noch Haushalt gemacht und sich um den Hund gekümmert. Und ich habe mich total allein gefühlt und wollte Hilfe und habe hier keine Familie gehabt, die mir helfen konnte. Also es war natürlich auch total großes Streitpotenzial dadurch, dass eben die Nächte schlecht waren, dass er nichts mit ihm machen konnte. Und es auch bis jetzt noch echt schwierig ist, dass er mal irgendwie eine Stunde mit ihm oder 2 Stunden rausgeht, ohne dass am Anfang die ganze Zeit Mama, Mama gerufen wird, kurz geweint wird. Also wenn er dann von mir weg ist, dann ist er total gut drauf und hat eine gute Zeit mit ihm, aber dann auch nur so eine halbe bis Stunde und dann sagt er wieder die ganze Zeit Mama, Mama, Hause und das nimmt ihm natürlich auch immer noch den Spaß daran zu sagen, hier, ich nehme ihn jetzt heute mal den ganzen Tag und du fährst jetzt mal nach Barcelona. Das habe ich halt echt noch nicht gemacht. Also ich gehe weder tagsüber noch abends noch nachts irgendwo hin. Und das ist natürlich für mich auch sehr, sehr einschränkend. Ich hätte mir das auch ganz anders vorgestellt. Mhm. Aber naja, die Zeiten werden ja nicht für immer so sein und irgendwann wird das auch besser. Aber aktuell ist es noch sehr alles Mama und Papa ist halt nur Nummer 2, ne?
ich habe immer festgestellt, solange man noch stillt, und ich bin ja auch für lange stillen auf jeden Fall, aber solange man eben noch stillt, gibt es da so ein gewisses Band zwischen Mama und Kind. Und erst wenn man irgendwann nicht mehr stillt, war einfach nur meine persönliche subjektive Erfahrung, sind die Kinder bereit, so ein bisschen ihre Scheuklappen, ihre Stillklappen abzunehmen und auch ein bisschen auf Papa zuzugehen. Aber sowieso finde ich, nach den ersten 3 Jahren, irgendwann kommt so dieser Knackpunkt, wo gerade auch Jungs dann sagen, hey, Papa ist cool, so das Vorbild, so will ich mal sein. Und es kommt auf jeden Fall bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber ich glaube, wir machen uns da vielleicht manchmal auch immer Druck. Weil in dem Moment, wenn man drin feststeckt, hat man Angst, es wird nie anders sein.
Ja, und ich finde, Social Media macht das auch alles so ein bisschen noch schwieriger, weil man dann immer sieht, boah, die fährt jetzt schon ein Wochenende mit ihren Freundinnen irgendwo hin oder oh, die geht abends auf ein Konzert oder so und ich hatte das noch nicht. Das finde ich sehr, sehr schwierig auszublenden und halt auch, dass alle Freundinnen irgendwie abgestillt haben, beziehungsweise ich glaube noch 2 Freundinnen vielleicht stillen, aber sonst eigentlich alle drumrum und dass man dann eben auch sieht, hier, die sind den ganzen Tag bei Papa oder so, sogar mal ein ganzes Wochenende und die können normal arbeiten, ohne dass es immer so ist, nimm ihn mal für eine Stunde und ich muss das jetzt ganz schnell abarbeiten, dass das halt immer damit verbunden ist, dass man dann arbeiten muss, weil es soll ja auch mal Zeit für einen selber irgendwie sein. Und das ist jetzt natürlich, Kindergarten ist jetzt halt was ganz Neues, ne? Da habe ich jetzt endlich mal Zeit für mich, muss ich jetzt halt lernen, dass ich dann nicht immer nur arbeite.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber wie gesagt, ich bin ja auch selbstständig, also wie du, man ist irgendwie auch so ein bisschen manchmal Workaholic. Ja, also man, okay. Das heißt,
jede freie Minute
nutzt. Ja. Wie machst du das dann partnerschaftlich? Ich meine, wenn du, klar, der Kleine hält euch gut von allem ab oft, weil er euch noch sehr stark braucht und du musst aber arbeiten. Das heißt, die partnerschaftliche Zeit ist auch jetzt oft eher nicht Priorität, wenn du mal eine Minute hast, um zu,
Ja, genau. Also wir versuchen jetzt halt natürlich das mehr zu machen, weil er jetzt auch mal länger in einem Kindergarten bleibt. Davor war ich immer, also ich bin jeden Tag eine halbe Stunde mit ihm da und dann gehe ich und am Anfang war ich, also 2 Monate war jetzt die Eingewöhnung und jetzt bleibt er bis 15 Uhr, das war aber nie der Plan. Also eigentlich wollten wir immer nur bis 11.40 Uhr, dass er einfach so ein bisschen spielt und dann ist er bei uns und schläft. Aber jetzt ist es immer so, dass er mit anderen besser ist. Dadurch, dass ich noch so viel stille, will er halt immer zu Hause nichts essen, sondern nur bei mir trinken. Und im Kindergarten ist er halt besser mit den anderen Kindern. Deswegen war das so das Erste, dass wir gesagt haben, okay, er ist da gut drauf, er isst mit den anderen noch. Aber danach ist er halt komplett müde von diesem Kita-Tag mit Essen, dass ich ihn abhole und er schläft nach einer Minute ein. Und warum sollte ich das dann machen, dass ich ein nörgliches Kind abhole, was in einer Minute in der Kita direkt auch mit einschläft? Yeah. Und sie meinten, er ist dann total ruhig, super müde, die legen ihn mit den anderen Kindern hin und er schläft direkt. Und das ist natürlich perfekt. Dann holt man ein gut erholtes, glückliches Kind ab, was einem strahlend entgegenläuft, anstatt so ein müdes, nörgliches Kind, was man direkt zu Hause hinlegt. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, dann testen wir das mal. Und es hat super geklappt, also totale Überraschung. Und jetzt, also wir haben eigentlich auch ein Au-pair und die hat jetzt halt gar nicht mehr viel so zu tun, weil er bis nachmittags weg ist. Und dann will man ja auch die Zeit mit ihm verbringen, wenn er dann wieder da ist. Und es war halt nie geplant. Wir dachten halt, er ist bis 11.40 Uhr da und dann ist es natürlich super, ein Au-pair bis abends zu haben, die uns hilft. Und jetzt ist sie immer so, oh, ich will auch mal was mit Mats machen, aber wenn er dann zu Hause ist, dann will er natürlich alles mit mir machen dann wieder, weil er einen halben Tag in der Kita war. Ne?
Wohnt die auch bei euch direkt im Haus?
Ja, genau, die wohnt bei uns mit im Haus.
Habt ihr da genug Platz sozusagen? Das ist ja cool.
Ja, genau.
Ja, das ist wahrscheinlich, über sowas habe ich auch schon mal nachgedacht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch nicht so einfach, da jemanden zu finden.
Ja, also die vor allem so von den Werten passt. Ne? Also bei meiner Community sind ja auch viele vegetarisch, vegan. Deswegen war es da jetzt immer relativ leicht, jemanden zu finden. Aber so grundsätzlich müssen natürlich die Werte stimmen, wenn man mit jemandem zusammen wohnt. Auch so erziehungsmäßig, wenn die dann auf einmal das Kind so ruppig nimmt und so. Dann ja, also es muss natürlich total passen.
Okay, nochmal um ganz kurz auf den Babyschlaf zu kommen. Würdest du denn sagen, dass Spanier höchstwahrscheinlich nicht Schlaftraining machen?
Doch, das gibt's hier genauso.
Okay.
Ja, also es sagen auch immer wieder Leute, die ich hier frage, wie schläft denn dein Kind? super von Anfang an durch. Und das kriegt man natürlich in Deutschland auch immer wieder so Einzelfälle, die sagen, boah, mein Kind schläft immer super. Mhm. Und natürlich gibt es so Kinder, die das von alleine machen, aber wenn man dann genauer nachfragt, ist auch ganz oft das Kind von Anfang an halt in einem anderen Zimmer und dann kriegt man natürlich auch nicht immer alles so mit, ne?
Okay, also gibt es wahrscheinlich,
in Deutschland.
Wie bei uns es alles gibt, gibt es auch dort alles sozusagen.
Schlaftrainings sind hier auch angesagt und auch, hier ist ja Kita und Vorschule und so, also ist hier mit 4 Monaten gibt es ja diese Krippe, dann sind die P0, das sind so Systeme, die dann, P0 ist quasi ab Baby Kindergarten, dann gibt es P1 und im P2 ist jetzt mein Sohn, der jetzt von 1 bis 2 so oder bis 3 Jahre sind und mit 3 Jahren kommen die aber schon in die Schule. Das heißt, das komplette System ist so aufgebaut, dass die dann echt so bei der Vorschule, Schule dann schon bis 17:30, 18 Uhr weg sind. Und wir haben zum Beispiel auch eine Familie in unserer Community, die haben beide Kinder auf der englischen Schule. Und da ist auch wirklich schon das Baby von morgens um 9 bis um 17:30 da. Und dann haben die noch eine Nanny zu Hause. Also es gibt wirklich alles, wie es das auch in Deutschland gibt, dass halt viele einfach so diese Ganztagsbetreuung machen müssen, weil sie arbeiten. Und dann ist eben auch der Schlaf super wichtig, wenn die so viel arbeiten. Und ich glaube, dass sie dann sich auch von Leuten beraten lassen, die halt so Schlaftrainings machen, damit das eben besser wird. Ne?
Und könnt ihr euch jetzt, sage ich mal, dieser Schule ab 3, die Vorschule, könnt ihr euch dann da rausnehmen oder wollt ihr das dann auch in Anspruch nehmen?
Nee, wir wollen das auch auf keinen Fall machen. Also man kann dann private, also wir versuchen, die Frühchenkarte zu ziehen, dass wir eben sagen, hier, er ist der Jüngste im Kindergarten, er ist echt noch klein, so können wir das nochmal wiederholen, das P2. Mhm. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt, dass er eben den Kindergarten nochmal ein Jahr länger macht, als ob er das wiederholt. Und dann halt erst in einen anderen Kindergarten geht, weil es gibt hier ganz viele private Kitas von Leuten, die das eben auch nicht wollen, dass die schon sofort in dieses Schulsystem kommen und dann kann man die eben in eine private Kita geben, bis sie dann 5, 6 sind und dann kommen sie erst in die Schule.
Okay, aber das kostet wahrscheinlich auch wieder ordentlich Geld, ne?
Ja, so 320 bis 380 Euro sind so diese normalen Spanisch-Katalan-Kindergärten. Da gibt es dann Waldorf, Montessori und sowas. Und dann gibt's aber auch noch diese englische Schule, die hat auch einen englischen Kindergarten dran, die kostet 750 plus Essen.
Wow.
Ja, und das ist, Schule ist dann halt auch, diese internationalen privaten Schulen sind immer so 1000 Euro im Monat dann.
Boah. Aber Kindergarten bei uns kostet auch unter 3 Jahre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auch irgendwas zwischen 380 bis 420 im Monat. Und das ist ja auch je nach Bundesland anders.
Ja, genau.
Geregelt, aber preiswert ist das hier auch nicht, finde ich. Nee. Also, und du musst ja auch das in Anspruch nehmen, bis dein Kind schulpflichtig ist. Und nur in Frankreich ist, glaube ich, gratis, ne?
Ja,
also dafür halt hier, Zwang.
Ja, hier gibt's halt die Kitas, die halt kostenlos sind, die staatlichen und die privaten kosten eben nur.
Das heißt,
und zum Beispiel Impfung ist hier auch anders. Hier gibt es keine Impfpflicht. In Deutschland gibt es ja jetzt, glaube ich, Masern-Impfpflicht.
Ja, ich glaube, es war Masern, ja. Hier ist bei euch ist gar nichts. Also,
nee. Und auch in unserer Community sind die sehr, sehr viele Kinder gar nicht geimpft. Also da habe ich auch das Gefühl, dass es echt anders ist als zu Deutschland, so teilweise.
Sind sie irgendwie sorgenfreier oder einfach liberaler?
Ich weiß es auch nicht, woran das liegt. Also es ist hier ja sehr sozial auch alles. Du kannst ja zum Beispiel ein Haus, was nicht bewohnt ist, kannst du ja einfach besetzen und dann da drin sonst wohnen. Das ist so die eine Regelung. Und dann kannst du kostenlos das Health-System, also hier Krankenkasse, wenn du kein Geld hast, kannst du kostenlos zu allen Ärzten gehen. Und das ist hier schon so ein bisschen anders. Und ich glaube, dass die Impfungen, wenn die eh alle gratis sind, vielleicht einfach dann noch nicht so verpflichtend gemacht wurden, weil, ach, keine Ahnung, ich habe dafür keine Begründung, aber das war auf jeden Fall bei uns so, dass wir in Deutschland von allen Freunden gefragt wurden, und habt ihr ihn schon gegen alles impfen lassen? Und hier in Spanien redet da gar keiner drüber oder eher in die Richtung, ich lasse mein Kind nicht impfen. Und hier ist jetzt aber total viel mit Meningokokken, was ja jetzt auch gerade in Deutschland kommt, dass man eben sagt, da gibt es immer mehr Zahlen. Und das haben wir jetzt auch impfen lassen, weil jetzt hier in Spanien, wo immer mehr Fälle gibt, die echt übel ausgehen.
Oh Gott.
Und das ist wohl so, wenn man in Deutschland sagt, man reist nach Spanien, dann kriegt man die wohl umsonst. Also anscheinend ist das so ein Spanien-Ding gerade. Das ist mir jetzt noch dazu eingefallen.
Ja, ja, spannend. Okay. Das heißt, in Spanien gibt es irgendwie auch alle möglichen Strömungen, aber eben auch eine bedürfnisorientierte Seite. Ja. Und die ist aber gefühlt krasser ausgeprägt als bei uns in Deutschland, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also vor allem die Ecke, wo wir auf jeden Fall leben. Ne? In Madrid kann es jetzt wieder ganz anders aussehen, da ist ja auch ein bisschen andere Regierung. Aber so Barcelona und alles so Umgebung ist schon sehr auch alternativ und ja, super viele alternative Kindergärten. Ich glaube, wir haben hier in der Gegend irgendwie 5, die richtig toll sind, wo man sich gar nicht entscheiden kann. Die alle so Montessori-artig sind.
Und habt ihr euch bewusst diese Wohngegend ausgesucht oder war das Zufall und dann, oh cool, hier ist es ja, das entspricht unseren Werten?
Ja, wir sind 2019 nach Barcelona gezogen und es war erstmal voll die schöne Zeit. Wir haben halt mitten in der Innenstadt gewohnt, konnten aber trotzdem zum Strand laufen, hatten viele Freunde da und so, es war echt cool. Aber dann kam ja der Lockdown von Corona und wir durften nicht mehr raus ohne eine Begründung. Das heißt, man durfte nur noch einzeln entweder mit dem Hund gehen oder einkaufen. Und überall Polizeikontrollen und Strände geschlossen, Parks geschlossen und es war halt echt gefühlt so ein bisschen gefängnisartig. Und dann haben wir gesagt, wir wollen hier raus aufs Land, an Strand, wo nicht mehr alles so eingeschränkt ist. Und sind dann eben hier gelandet, weil ein Freund von uns meinte, guckt euch mal die Ecke an, der kommt von hier. Und ja, hat uns sofort überzeugt. Also wir waren sofort verliebt und waren so, boah, es ist halt echt, als ob man auf Mallorca in so einer ganz kleinen Bucht lebt, aber man hat halt trotzdem dieses Festland. Man kann sofort nach Barcelona fahren in kurzer Zeit mit dem Zug und man ist schnell in Tarragona. Und ja, das waren einfach alles gute Punkte für uns.
Ich glaube, da muss ich auch mal hin.
Ja, sag Bescheid. Ja.
Und würdest du sagen, dass irgendwie, oder kriegst du das mit, gibt es politische Anreize oder denkt man da ein bisschen an die Eltern in Spanien? Oder siehst du, dass sich das mal ändern könnte zugunsten der Eltern, auch gerade Elternzeit? Oder ist das was, das ist festgefahren und bleibt jetzt einfach so?
Ja, dadurch, dass die Regierung ja hier so Barcelona, die ganze, also Katalonien ist ja sehr links. Und dadurch wird natürlich vieles immer als sehr sozial versucht umzusetzen. Also das macht sich auf allen möglichen Ebenen bemerkbar, dass er eben halt auch so viele Sachen jetzt für Kinder zum Beispiel bei diesem Fest wieder sind und so. Und ja, also ich habe so das Gefühl, die Regierung hier ist schon echt sehr cool, wo wir hier wohnen. Aber zum Beispiel in den Ecken, wo jetzt nicht Katalonien ist, ist es natürlich nochmal ganz anders. Also deswegen kann ich halt immer nur von unserer Ecke hier sprechen. Ja, und hoffe, dass das natürlich alles noch toller für Familien wird, aber grundsätzlich finde ich schon echt cool. Also hier sind echt mehr Kinder teilweise auf den Straßen als Erwachsene und aber grundsätzlich kriegen ja Spanier später Kinder, weil sie halt schlechter verdienen und sich das natürlich auch erstmal leisten können müssen,
Kinder zu kriegen. Ja, weiß ich gerade auch nicht, aber.
Und deswegen kriegen, glaube ich, hier durchschnittlich auch die Mütter erst mit 32, 33, 34, 35 so die Kinder.
Okay.
Und
aber sie leben ja auch am längsten.
Ist später.
Die Spanierinnen haben ja auch die beste Lebenserwartung, oder?
Dann, echt? Ah, das wusste ich gar nicht.
Also vor ein, zwei Jahren haben die Spanier die Franzosen abgelöst.
Oh, krass.
Also man hat gesagt, das ist der Vibe vom Leben und Slow Pace, Alpace und genau, ist einfach auch die Ernährung wohl. Kann ich jetzt gar nicht beurteilen, das weißt du besser. Krass. Aber ja, es ist
halt schon fettig, viel Fisch, viel Gemüse und auch fleischlastig. Also
das hat mir auch meine Freundin gesagt, Zucker. Ist alles sehr fettig.
Ja.
Aber irgendwie ist es wohl so, dass die Lebenserwartung da besonders hoch ist. Vielleicht ist es auch einfach die Gemeinschaft.
Ja.
Und das gute Wetter, man kann ja nicht immer nur von der Ernährung alles ableiten, sondern auch so diese Einstellung zum Leben vielleicht, wenn man positiv ist.
Ja, das ist ja auch echt so, in Deutschland gibt man so man arbeitet die ganze Zeit und man ist dann abends zu Hause oder geht vielleicht noch in ein Restaurant oder so, das ist so von den meisten das Leben. Mhm. Und hier ist es so, die kommen nach der Arbeit und fahren dann erstmal zum Ausblick und setzen sich da gemeinsam hin und gucken den Sonnenuntergang an oder setzen sich in eine Bar oder ein Restaurant und geben da ihr ganzes Geld aus, um eben mit den Freunden zusammen zu sein und noch den schönen Abend zu genießen und haben aber eigentlich ja weniger Geld, um den um alles so im Leben zu bezahlen, aber geben das dann eben halt für so Momente aus. Und das finde ich eigentlich immer voll schön zu sehen, dass man, selbst wenn man weniger Geld hat, trotzdem das Leben halt schätzt, voll viel draußen ist und noch so den Sonnenuntergang sieht. Also wir haben ja hier direkt 2 Minuten zu Fuß zum Strand gelebt und haben dann immer gesehen, wie halt nach der Arbeit alle mit den Autos runter zum Strand gefahren sind und saßen dann da einfach noch. Und wenn die dann nach Hause kommen, wenn der Sonnenuntergang untergegangen ist, dann kommen die erst nach Hause und kochen und essen. Das ist halt alles viel später. Ja.
Aber irgendwie finde ich es auch schön.
In Deutschland um 18 Uhr essen und dann kriegt man den Sonnenuntergang kaum noch mit. Dann geht's ins Bett.
Ja, der Deutsche, ja, der verschanzt sich dann wahrscheinlich in seiner schönen Immobilie und bleibt halt so unter sich, ne? Also der.
Ja, das merkt man hier auch von der Einrichtung. Die Leute sind viel weniger drin. Drin ist immer spartanisch irgendwie eingerichtet. Wir haben echt viele Leute schon besucht. Da sind nur Matratzen auf dem Boden, vielleicht noch ein Esstisch mit 3 Stühlen.
Echt jetzt?
Und nicht viel drin. Und die sind halt immer draußen den ganzen Tag. Und in Deutschland, da übertreffen sich alle mit der Einrichtung. Und man ist natürlich auch viel mehr drin, wenn es viel regnet und schlechtes Wetter ist. Da kann ich ja total verstehen. Und dann will man es ja auch gemütlich drin haben. Aber deswegen ist hier ganz schwierig, schöne Airbnbs zu finden. Auch hier in der kompletten Ecke ist das meist halt echt hässlich eingerichtet.
Das heißt, ihr habt das ganze Jahr echt tolles Wetter? Also, oder
gibt's? Ja, ist echt so. Also immer blauer Himmel. Und vor allem in dem Ort, wo wir leben, ist immer noch besseres Wetter als in Barcelona, weil es immer noch mal 1 Stunde südlich ist. Also wir haben echt fast jeden Tag blauen Himmel. Auch wenn es mal kühler ist, so 16, 17 Grad, hat man trotzdem blauen Himmel. Und das macht natürlich mit der Stimmung ganz viel. Und auch für Content produzieren, für meinen Account, ist natürlich auch viel besser. Also immer wenn ich in Hamburg bin, ist einfach so ein ganz anderes Licht. Und ich weiß immer gar nicht, wie ich da mit Felix, meinem Freund, da richtig schöne Fotos hinkriegen soll, weil man sich so umgewöhnt hat. Also man merkt es auch von dem Kälte-Wärme-Empfinden. Wenn ich in Deutschland bin, friere ich immer die ganze Zeit und werde krank. Und hier bin ich immer fast gar nicht mehr krank und habe halt auch viel weniger Allergie und habe weniger Klamotten an, aber friere viel schneller, als wenn meine Familie zum Beispiel kommt, weil die halt das noch als super warm jetzt empfinden. Mein Papa war jeden Tag bei uns jetzt im Pool und ich war noch kein einziges Mal im Pool, seit wir hier wohnen, weil man halt echt wie die Spanier sich umstellt. Man hat dann jetzt schon eine dicke Jacke an und wenn uns Leute besuchen aus Deutschland, dann sagen die, boah, ist das warm und haben nur ein T-Shirt an. Das ist schon krass, wie man sich umstellt, so bei allen möglichen Sachen.
Aber sind denn die Häuser dann auch gut gedämmt, weil...
Okay. Deswegen frieren auch viele und hohe Stromkosten natürlich, wenn dann, oder Heizkosten.
Ja, aber könnte man ja wahrscheinlich mit Solar auch einiges reißen. Also
ja, wir haben das auch. Wir haben jetzt Solar oben auf dem Dach und machen Klimaanlage, Strom. Also es
macht ihr gut.
Auch alles darüber.
Ja, da geht so ein bisschen der deutsche Pragmatismus mit rein, ne?
Ja, das Doofe ist ja, dass es auch in Deutschland nicht so gut einfach unterstützt wird. Hier kriegt man halt so, also wir kriegen 75% vom Staat wieder. Das heißt, wir zahlen halt echt wenig dafür, dass das ganze Dach belegt ist und wir produzieren durch den immer blauen Himmel viel mehr Strom, als wir verbrauchen und speisen das ins normale Netz ein und verdienen damit ja auch noch Geld. Und wenn man in Deutschland so viel Geld dafür zahlt, dann scheint nicht so oft die Sonne und so, da würde ich es auch nicht machen, wenn es nicht gut unterstützt wird. Das ist halt einfach der Anreiz dann nicht so hoch. Hier hat es halt super viel, also hier macht es halt mega Sinn einfach.
Ja, bei euch auf jeden Fall. Also wir haben das auch. Aber bei uns, super. wie du gerade gesagt hast, wenn man die Sonne hat, dann ist es... Du hattest doch neulich mit deinem Freund ein Reel gemacht und irgendwie hat am Ende war die Frage, wer würde zurück nach Deutschland gehen?
Ja. Yeah.
Du meintest schon vielleicht und er auf keinen Fall. Kannst du noch mal kurz erklären, warum vielleicht oder was würde dich dazu motivieren, das alles hinter dir zu lassen?
Also das Ding ist, dass er immer ins Ausland wollte, weil ihm schlägt das Ganze auf die Psyche, in Deutschland zu sein, durch das Wetter und die Launen und so. Und er wollte immer jahrelang schon weg. Er hat auch schon in allen möglichen Ländern auch schon gelebt. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht weg wegen der Uni. Und als dann alles vorbei war mit der Uni, konnte ich dann halt mit ihm weg. Und für mich ist es halt so, dass ich sage, wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, will ich halt bei meiner Familie und Freunden sein in Deutschland, die mir halt helfen können und wir machen gemeinsam irgendwie noch ein schönes Leben da draus und ich würde dann nicht alleine hier bleiben. Aber mit Felix zusammen und so würde ich natürlich auch hier bleiben. Also ich finde es mega schön hier, aber eben nicht alleinerziehend. Also ich sehe das bei allen möglichen, die alleinerziehend sind und einfach immer nur fertig sind, weil sie keine Unterstützung dann irgendwo haben und in Deutschland hätte ich meine Familie und Freunde, die halt auf jeden Fall mir helfen könnten. Und Okay. Deswegen würde ich halt als Mutter quasi entscheiden, zurückzugehen. Ich habe aber auch schon, als ich noch nicht Mutter war, gesagt, ich würde eher zurückgehen als er, weil ich halt einfach total krass familienbezogen bin. Also ich liebe meine Familie, auch wenn wir alle Patchwork sind und so, aber ich verstehe mich so gut mit denen und denke halt, wir leben alle nicht so lange und sollten die schönste Zeit draus machen. Aber jetzt besuchen uns halt immer alle, jetzt haben wir genug Platz im Haus, was natürlich auch super ist. Und deswegen, ja, hat man dann hier Quality Time, weil man denkt immer, wenn man in Deutschland lebt, sieht man die alle viel mehr, aber eigentlich sehe ich die jetzt intensiver, besser und mehr als davor. Davor hat man sich dann halt auch irgendwie viermal im Jahr nur besucht, weil es lebt ja nicht jeder in der gleichen Stadt und dann fährt man halt nicht 4 Stunden immer dahin, sondern man ist dann doch da, wo man lebt. Und jetzt hat man dann immer so 2 Wochen intensive Zeit zusammen und dann freut man sich auch immer wieder aufeinander. Ja.
Jetzt könnt ihr das richtig genießen dann, wenn ihr euch mal seht.
Ja, voll. Okay. Aber es ist natürlich mit Kind, wäre es natürlich schön, wenn die sich jeden Tag sehen, ne?
Also, ja. Ja, na klar, keine Frage.
Oma und Opa sind total angesagt, natürlich.
Ja, das ist halt, glaube ich, so dieser Widerspruch. Einerseits erlebt man auch was ganz Tolles, wenn man ins Ausland geht und so den Horizont erweitert. Auch für euren Kleinen ist das ja wahrscheinlich toll. Ja. Der lernt ja wahrscheinlich Spanisch oder Katalan und
beides,
mega.
Englisch und Deutsch.
Wow, das ist schon nicht schlecht.
Ja, ist super für ihn auf jeden Fall, für die Zukunft und das Wetter natürlich und dass die Leute so freundlich sind und so, ist definitiv alles echt cool. Und es wandern irgendwie gefühlt auch immer mehr aus, die man echt, die ähnlich ticken, was dann auch ganz cool ist, wenn man sich da mal trifft, aber natürlich vermisst man dann auch mal Deutschland und alles, was man so kennt, zu DM gehen, einen guten Bäcker, die Familie sehen, einfach mal auf einen Kaffee mit einer Freundin treffen. Auf dem Land ist ja auch so eine Sache, ab November ist hier tote Hose, ne? Also über Weihnachten ist nochmal ein bisschen was los, da kommen die alle in ihre Ferienhäuser. Mhm. Aber sonst sind halt immer die gleichen Familien da, mit denen man halt in Kontakt ist, was natürlich cool ist. Aber es ist halt kein Café oder so dann offen unten am Strand. Ich könnte jetzt nicht sagen, hier meine Freundin aus meiner Community hier, lass uns mal unten am Strand im Café treffen, sondern es gibt dann halt nur noch einen Bäcker um die Ecke, der offen hat und da ist nicht so schön wie am Strand und das ist natürlich noch was anderes, wenn man jetzt in der Stadt in Barcelona lebt. Meine Freundinnen, die da ein Kind haben, die gehen halt immer Kaffee trinken und essen mit Freundinnen und gehen abends noch auf Partys, wenn das Kind schläft und hier läuft halt nichts auf dem Dorf. Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt halt einen Ecstatic Dance, das ist halt so 20 Minuten mit dem Auto entfernt, aber dafür müsste ich ja erstmal schaffen, dass mein Freund ihn ins Bett bringen kann, weil das dann wieder genau so eine Uhrzeit ist, wo er ins Bett muss. Deswegen bin ich halt echt so die meiste Zeit dann einfach zu Hause und muss jetzt mir mal überlegen, ob ich jetzt vielleicht mal so Tanzpartys bei uns zu Hause mache oder so mit den anderen.
Das ist auch eine coole Idee.
Coole Sachen hier zu machen, ja.
Aber wann ist denn das bei euch dann wieder, wann geht's denn dann wieder weiter? November, sagst du, ist dann tote Hose? Wann ist denn wieder
so
schön?
So ab Ostern.
Ah, okay.
So. Also Mai ist mein absoluter Lieblingsmonat, Mai, Juni ist super, dann Juli, August ist zu heiß, da sind wir meistens weg oder nur drin von morgens bis abends und dann ist halt ab Oktober wieder super schön, aber September ist halt auch immer noch total heiß, da geht man auch wieder einen halben Monat nicht raus. Genau, also die Deutschen, die feiern das ja ab, weil sie dann halt gerade Urlaub haben und dann können sie auch mal so braten quasi, aber die Spanier, denen ist das auch viel zu heiß. War jetzt echt über 6 Wochen um die 36 Grad, ne?
Jetzt gerade oder im Sommer?
Nee, im Juli, August.
Oh, okay.
Und es war halt einfach viel zu doll und dann sind halt die Spanier immer von morgens bis abends mit Klimaanlage drin und dann gehen sie erst abends raus, aber die Deutschen, die sind ja auf Mallorca dann auch in der Mittagssonne draußen. Das ist halt einfach, wenn man hier lebt, dann findet man das auch einfach irgendwann zu heiß. Also,
man liebt es für die Kinder?
Monate drumherum.
Können die Kinder bei der Hitze schlafen?
Ja, die haben halt, wir haben halt alle Klimaanlage. Das ist halt der Unterschied
zu Deutschland,
wirklich überall,
weil
man halt immer die Hitze kennt. Ja.
Würdest du sagen?
Das Problem ist eher die Heizung im Winter, dass man da nicht so gut ausgestattet ist in vielen Häusern hier unten am Strand, weil man die halt nur im Sommer vermietet. Und wenn man dann mal im Winter da sein will, dann ist es halt schon kalt teilweise.
Aber euch nicht, oder? Ihr habt da.
Nee. Wir haben zum Glück Heizung.
Ja, okay. Ja, so krass unterschiedlich ist das irgendwie.
Ja, total. Aber Deutschland wird da auch umrüsten müssen jetzt mit dem Klimawandel, wenn es immer wärmer wird und dann auch mit den ganzen Dachterrasswohnungen und so, da schwitzt man sich ja einen ab ohne Klimaanlage. Also die werden jetzt auch alle nach und nach Klimaanlagen einrichten müssen.
Das also vermutlich kommen wir da nicht drum herum. Ja, nee. Auch ich denke auch immer, was dann noch für Insekten kommen und für Tiere, die dann heimisch werden. Und,
ja, und die Mücken sterben nicht ab, weil es nicht mehr richtig abkühlt. Also wir haben es gerade in Spanien, ich wurde gestern wieder dreimal gestochen. Mhm. Und da meinte auch die Besitzerin vom Restaurant, sie lebt ihr ganzes Leben schon in der Ecke hier und sie hat das noch nie erlebt, dass im November noch 24 Grad sind, so wie es gestern war. Und immer noch die Mücken leben. Normalerweise sind die schon abgestorben dann zu der Zeit und man hatte dicke Jacken an.
Ja.
Echt krass. Also es verändert sich alles.
Hast du das Gefühl, dass euch der Klimawandel da mehr treffen würde als in Deutschland?
Ja, also mehr im Süden auf jeden Fall, wo halt schon echt auch Wasserrationen jetzt waren und dieser ganze Anbau von dem ganzen Gemüse und Obst, was teilweise ja auch nach Deutschland kommt, oder viel Tomaten und also was, die auch nach Deutschland kommen, die sind natürlich super teuer geworden und riesiger Wassermangel ist natürlich für alle hier ein Problem, dass man dann die Pools nicht mehr befüllen darf, man darf das Auto nur noch einmal die Woche waschen und so Geschichten sind natürlich auch schon hier jetzt gewesen oder die großen Schwimmbäder teilweise zu, keine Duschen am Strand und ja, da muss man sich auf jeden Fall umstellen die nächsten Jahre, das wird jetzt immer mehr kommen.
Und das wird uns hier erstmal
früher treffen.
Ja, oder ihr findet Lösungen.
Ich glaube, in Deutschland wird es mehr mit Überschwemmungen und so sein, durch den vielen Regen. Und hier ist es dann eher so dieses Wasserknappheit schon früher als in Deutschland. Ja.
Das kann sein, ne? Schade, dass es so kommt, aber
ja, voll.
Da hat der Einzelne nicht alleine Einfluss drauf. Das ist
ja, müssen alle unser Bestes geben.
Ja, genau.
Man darf sich auch nicht so fertig machen, sonst kann man das Leben echt nicht mehr genießen, wenn man sich das die ganze Zeit nur vor Augen führt, wie mit Dürren und weiß was ich.
Ja. Nee, und ich habe vor allem das Gefühl, dass wir Eltern, wir ziehen ja unsere Kinder groß, denen steht das Leben ja noch bevor. Ich habe manchmal das Gefühl, wir machen uns schon noch mal mehr Gedanken darum, als jetzt vielleicht jemand, der... Kann jetzt auch sein, dass ich was Falsches sage. Wenn jetzt jemand 80 ist, vielleicht denkt er nicht mehr so intensiv darüber nach.
Ja, oder die sind so deprimiert, dass sich halt die ganze Zeit nichts verändert und wissen, sie können es jetzt nicht mehr verändern, aber wollen es natürlich gerne. Ne? Also
schwierig.
Ja. Ja, generell ist eh so viel los in der Welt. Da kann man echt nur immer wieder sich die Punkte aufschreiben, die einem gut tun im Leben und vielleicht einfach eine Liste im Kühlschrank und das immer wieder alles wiederholen, wenn es einem nicht so gut geht, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit. Wir hatten das nämlich jetzt gerade wieder mit meiner Tante, die kommt aus Ecuador, ist adoptiert, also die Schwester von meiner Mama und die fühlt immer das so krass mit dem Wetter, also immer so im August, November, Oktober, November kriegt die immer so Depressionen, wenn das so dunkel alles wird und die kann da gar nichts gegen machen, es gibt wirklich keinen Grund in ihrem Leben, weswegen sie jetzt irgendwie traurig sein sollte und sie ist dann immer so traurig und weint und muss teilweise in die Klinik und so und sagt, boah, das macht mich so fertig, dass es halt so dunkel ist und sie weiß gar nicht, weswegen sie weint und so und jetzt haben wir halt alle, also meine Mama hat jetzt mit ihr so eine Liste nochmal gemacht, was tut ihr gut, wen ruft sie an, wenn es ihr schlecht geht, welchen Song hört sie, was macht ihr Spaß, puzzeln, keine Ahnung, den und den Song an, den und den Film gucken, dass man einfach immer wieder, ja, Dinge macht, die einem gut tun, Freunde trifft oder Familienmitglieder trifft, die einem gut tun und man wirklich sich darauf konzentriert und man sich nicht nur von Nachrichten und so runterziehen lässt, weil das bringt den Leuten vor Ort, denen schlecht geht, nichts. Du kannst spenden, nee, du kannst an die denken und kannst versuchen, dementsprechend zu handeln, indem du halt die und die Firmen unterstützt und die nicht und sowas, aber grundsätzlich musst du wirklich voll auf dich aufpassen, vor allem als sensibler Mensch. Und auch, ich finde, nach der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft, wie sensibel ich war. Ich habe ja wirklich, ich konnte gar keine Nachrichten mehr gucken. Ich konnte nur heulen sonst. Das ist so krass, wie man so herzoffen ist und die ist Hormone einfach.
Ist irgendwie auch nicht so viel besser geworden bei mir.
Ja, also, bei mir ein bisschen, aber ich versuche mich halt eben auch so vor so Sachen zu schützen. Ne? Also
ich kann jetzt im Fernsehen, wenn wir jetzt irgendeine Szene sehen, die jetzt gestellt aggressiv oder brutal ist, ich kann es mittlerweile auch wieder gucken. Ich will das gar nicht, aber ich könnte es. Aber so richtige realistische Sachen, Nachrichten oder Berichte, da denke ich schon lange drüber nach, wenn ich mich damit beriesel aus Versehen.
Ja.
Also,
verständlich.
Ja, okay. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Würdest du sagen, dass die Spanier ihren Kindern gegenüber sehr streng sind, unterschwellig, oder ist das auch alles locker? Ja.
Also ich würde sagen, die Leute sind lauter, aber nicht strenger.
Okay.
Also in alle Richtungen lauter, lachen lauter, schimpfen lauter und so. Aber ich habe es jetzt noch nicht mitbekommen, dass jemand das Kind gehauen hat oder irgendwie total schlimm angeschrien hat oder so, sondern ist einfach generell alles lauter und dich guckt auch keiner an, wenn du da laut bist. So.
Okay, und damit kommst du aber klar mit dem Lauten oder hast du dich schon dran gewöhnt?
Ja, manchmal verstehe ich das ja dann nicht. Da kommt das natürlich dann anders rüber, als die es wahrscheinlich meinen. Ne? Das ist halt einfach ein anderes Temperament.
Definitiv. Ja. Okay.
Auch hier, auch im Kindergarten und so, diese Lautstärken generell, das ist, also ich könnte nicht da arbeiten. So dieses, dass immer da so Kinder rumschreien und so, das ist ja auch in, ich glaube, überall auf der Welt in Kindergärten, da könnte ich einfach nicht arbeiten. Das ist so laut.
Ich ziehe auch also meinen
großen
Hut.
Großen Respekt an alle.
Ja, ich ziehe auch absolut meinen Hut vor dem Beruf. Also ich bin ja manchmal schon mit meinen dreien hier und denke, krass, und das ist ja noch eine gute Betreuung, eine Person für drei Kinder.
Ja.
Und das hat man ja dann in manchen Einrichtungen nicht immer so. Und
nee, man müsste eigentlich Oropax tragen, ne, wenn man arbeitet, um sich zu schützen.
Eigentlich schon.
So ein hoher Pegel an. Und es schlaucht halt auch echt, ne? Also es macht schon echt ganz schön, also man merkt es ja, wenn man schon ein Kind betreut, wie kaputt man abends ist, dass man immer guckt, geht es dem Kind gut, hat es genug zu essen, zu trinken, weiß was ich. Aber wenn man so viele Kinder zu betreuen hat, das ist schon echt krass anstrengend. Also wirklich großen Respekt an alle, die das machen. Wir sind auch so dankbar, dass wir so liebe Erzieherinnen da gefunden haben. Die sind so herzlich, die knutschen hier die Kinder und umarmen die und freuen sich und sagen, oh, hallo du Süße, bist du endlich da und so. Das ist so.
Das ist ja wahnsinnig herzlich. Okay.
Ja, total. Die sind echt, als ob man die zur Familie gibt. Echt Hammer.
Also ich glaube, ihr habt echt einen guten Ort für euch gefunden.
Ja, definitiv. Ne?
Und kein Ort ist perfekt. Also ich glaube, in Deutschland ist auch nicht alles perfekt. Und das eine, was ihr hier nicht habt, habt ihr dort. Und ich glaube, ihr könnt da das Beste miteinander verbinden irgendwie.
Ja, so ein Haus, wie wir uns jetzt hier leisten konnten, hätten wir uns auch in Deutschland zum Beispiel nie leisten können. Das ist halt auch nochmal ein großer Vorteil. Auch im Dorf in Spanien sind die Häuser halt. Wir haben jetzt 700.000 für das Haus mit Steuern bezahlt. Dafür kriegt man halt in Hamburg eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ne?
Okay.
Also wir haben jetzt 6 Zimmer.
Sechs Zimmer?
Und Pool und Garten. Und es ist halt so ein riesiger Unterschied. Also ich bin mega dankbar, dass wir jetzt hier gelandet sind und man sich hier noch was leisten kann. Also wirklich, in Deutschland könnten wir nicht alle Freunde und Familie immer unterbringen. Die müssten ein Hotel nehmen, wenn sie uns besuchen.
Ja, es ist Wohnraummangel. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ist nicht einfach.
Ja, viel zu teuer.
Ja, schön, dass das bei euch so gut läuft. Ich glaube, ich muss auch mal nach Spanien kommen. Aber also gibt es ja noch irgendwas, was du den HörerInnen sagen willst? Oder noch so ein paar Abschlussworte, was dir ganz wichtig wäre?
Also ich kann nur sagen, es wird einfacher, ob es jetzt durch den Kindergarten oder die Familie ist oder einfach nur durchs Alter. Das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre fand ich schon extrem krass, weil man eben einfach ein komplett neues Leben hat, sich alles umstellt und man sich auch erstmal als Mama oder als Eltern finden muss. Da kann man echt drauf vertrauen, dass nicht nur die Nächte, sondern auch die Tage leichter werden. Und sonst auf die Intuition hören, nicht auf irgendwelche doofen Sprüche von irgendwelchen Familienmitgliedern, die einem alles einreden wollen, dass es früher besser war und auch geklappt hat und so, sondern halt wirklich auf das Herz fühlen, auf das Gefühl und das auch so machen und immer schauen, wie geht's dem Kind damit und wie geht's dir damit und da so ein Mittelding für euch zu finden.
Ah, voll schön. Hast du schön gesagt. Ja, Mensch, jetzt ist eine Stunde schon rum.
Ja.
Die Zeit rast. Ich freue mich. Ja, es war so cool, dass du dir Zeit genommen hast. Und uns ein bisschen was erzählt hast von dir.
Und ich habe jetzt gleich Spanischunterricht.
Ja, das ist natürlich wichtig. Dann wünsche ich dir für deinen Unterricht auf jeden Fall viel Spaß. Und
danke.
Wer weiß, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal. Genau.
Ja,
und
gerne.
Ja, vielleicht bis
euch
bald.
Euch allen einen tollen Tag. Passt auf euch auf, werdet nicht krank und seid lieb zu allen.
Perfekt gesagt. Also,
tschüss.
Mach's gut, tschüss. Ja, das war das super coole Interview mit Charlotte Weise. Ich habe mich jetzt total gefreut, mit ihr zu sprechen. Und auch wenn wir nicht nur beim Thema Baby, Schlaf und Entziehung geblieben sind, sondern auch so ein bisschen über die Lage generell in Spanien, hoffe ich doch, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Spanien doch schon ein sehr kinderfreundliches Land ist, auch wenn die Elternzeit sich vielleicht nicht vergleichen lässt mit anderen Ländern, so ist es doch, glaube ich, für Kinder ein schöner Ort zum Großwerden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, um jetzt mal das alles abzurunden, dann würde ich mich super doll freuen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung hinterlässt bei dem Anbieter, bei dem du mich hörst. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abonnement. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und euch wünsche ich jetzt eine hoffentlich erkältungsfreie und weiterhin gesunde Zeit für den Spätherbst. Lasst es euch gut gehen. Hat Charlotte auch schon gesagt, passt auf euch auf, seid lieb zueinander, aber vor allem schlaft gut, sofern das eben möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.